Sozialistische Podcast von Linkswende. Du hörst Aufnahmen von unserem antikapitalistischen Marxismuskongress 2024 in Wien. Ein Wochenende lang haben internationale Gäste und AktivistInnen aus Österreich aktuelle Herausforderungen und Chancen für die Linke diskutiert. Weitere Details und Hintergrundinfos zu den behandelten Themen findest du auf linkswende.org, unseren Facebook-, Instagram- und Twitter-Kanälen und in den Shownotes. Du willst selbst aktiv werden oder mehr über Linkswende erfahren? Dann melde dich auf linkswende.org für den Newsletter an und wir versorgen dich mit allen Infos zu Aktionen, Protesten oder Veranstaltungen. Oder schreibe uns eine Mail an linkswende@posteo.de oder auf Social Media. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
When I arrived in Austria in 2006 and I started to kind of figure out the political landscape, it took a little while, but two things really jumped out at me and shocked me. So the first thing was the hideous attacks from the FPÖ using Nazi language and imagery against Muslims and migrants. The two examples that come to my mind is Wer Mut für unser Wiener Blut, I think because this was put up about 10 meters from my flat, and so that will just always be a part of my memory. And then the comics they were handing out and the way that they were depicting Muslims was very like the way that they were depicting Jews back in the day. So this hit very close to home, and I immediately realized that there is elements of the old Nazi cloth still on the loose today. And I immediately realized that the Muslim community, the migrant community, and myself have a common enemy here. The second thing that really jumped out at me and shocked me is that there are elements on the left that stand with Israel no matter what. So it doesn't matter what kind of, you know, atrocities are being committed, how they are bombing densely populated civilian areas. These people stand with them and they attack people who protest Israel's human rights violation, and they dare call those people anti-Semites. And this was, for me, the first time I had seen such a blatant misuse and abuse of the term anti-Semitism, the concept anti-Semitism. But this exposed a really big problem. Because one, those targeted by the far right are also targeted by the left when they protest Israel's human rights violations. Two, we cannot properly fight the right with a movement that does not welcome and defend the communities most heavily targeted by the right. And so, you know, when they attack Muslims for protesting Israel, what they're doing is actually fueling the hate that the far right is propagating. And the third thing is that there is a sort of racism on the left, because in my mind, you cannot defend, you know, the kidnapping, land grabbing, ethnic cleansing, and genocide of the Palestinian people without racism. I just don't see how that's possible. The Holocaust is no grounds for that. And if you're okay with that, then you must be seeing Palestinians as lesser people, at least between Jews and Palestinians. And if you're not calling out Israel for its blatant violations, you must also be seeing Jews in a very distorted way, because we're not saints. We are like every other people. We can do horrible, horrible things. And, you know, I always think, like, supporting Israel and claiming that you're its friend is akin to supporting someone who has a drinking problem by buying them a drink. So this isn't support, or at least it's not what we need. Now, an example of how these dynamics played out or play out in the real world. In January, there was an anti-fascist demonstration here in Vienna. About 80,000 people took part. All right. So at first, Palestinian groups were invited to take place and even speak. But afterwards, they were uninvited due to pressure from the Jewish student group, I assume the Jewish community as well, and the political establishments that were involved, so the Green Party in particular. Not in Our Name, which is a group founded by Jews, to protest what Israel is doing in Gaza and Israel in general. So Not In Our Name showed up to protest with the pro-Palestine bloc at the demo. The pro-Palestine bloc was confronted by a Zionist bloc holding a really big-ass Israeli flag. And the moment this happened, there was sort of a provocation began. Jewish members from Not In Our Name tried to go and talk to this Zionist bloc. They even tried talking in Hebrew, thinking, well, if they're holding an Israeli flag, maybe they're Israeli, maybe they know Hebrew. They didn't know Hebrew. I don't think they were Israeli. I'm not even convinced they were Jewish. And so our members that tried to talk with them got yelled at and got physically pushed, all right? Then slogans started being said one to the other, and the police fairly quickly showed up. And the police made, basically, they surrounded the pro-Palestine bloc and wouldn't let that bloc join the main demonstration. So this bloc stayed isolated and could not join the demonstration. So I can tell you that both the bloc and the anti-Zionist Jews who were present felt attacked by both the Zionist bloc and the police. As this was going on, there was a representative of the Jewish student movement, on stage talking, and he was lamenting that while he, the only Jew who would be on stage talking, is talking, there is a protest going on. Which was complete bullshit, because nobody came to protest him. The Palestine bloc only started singing their slogans when they were confronted by the Zionist bloc. In fact, they came to participate and make the anti-fascist demonstration larger, as well as, I believe, to kind of, you know, bring in the context of the genocide that's going on and bring that tie to the anti-fascist demonstration. And, you know, like, what good is an anti-fascist movement if it doesn't protest against genocide, honestly? Like, what good is Never Again if it's not for everyone, everywhere, at any time? I was not at this demo, but I was completely livid when I heard what my comrades, you know, reported on. I was thinking, you know, how can it be that the very people who are being massacred by an imperialist force are not welcome at an anti-fascist demo? How can it be that the very people who are targeted by fascist groups are not welcomed at a demo against these fascist groups? And how can it be that the Israeli flag is sort of being waved there as a sign of anti-fascism? I was just thinking, like, what world am I living in that this is happening? None of this makes sense. And of course, you know, the media portrayed it as, you know, the Palestine bloc was this group of anti-Semites who came and crashed the anti-fascist movement because of slogans like, from the river to the sea. And it reminded me of a quote, if you're not careful, the newspapers will have you hating the people being oppressed and loving those doing the oppressing. Nothing less. So I thought this is a completely unacceptable situation, and this is an anti-fascist movement that's been flipped on its head. Now, what I would like to say to the Zionist left, the anti-Deutsche, and if you guys ever encounter them, you can transport these sort of arguments. This is my personal, what I would like to say to them, being an Israeli Jew. But I'd like to say to them that, you know, you may be thinking that you're safeguarding Jews through support of Israel, but in reality, you're condemning us to live in a racist, apartheid, militant state, to raise children to serve in the military, to be exposed to violence from the rightful resistance of the people that Israel's been colonizing and occupying for 80 years. You're damning us to a conflict that didn't even exist before the Zionist colonization. You're damning us to continue to live in paranoia that the whole world hates us, and, you know, perpetuating the idea that Jews and others cannot live together, we cannot coexist. And you fail to see that Israelis are also victims in this horrible situation. Like, this is not a good situation for Israelis. This is not a good situation for us. We are cannon fodder for the West, for Western imperialism. And we deserve to live in a real democracy. Like, this should not have been the fate of the people who survived the Nazi camps. Alright? And while you're attacking pro-Palestine protests and groups as anti-Semitic, you're participating in conflating anti-Zionism with anti-Semitism, which is blurring the definition of anti-Semitism. You're deflecting attention away from the real anti-Semites, and you're demonizing people who have every right to be angry at ethnic cleansing and genocide, and you're doing the work of the racists. So I'd like to ask them to please shut up. It was my friends who went to the military, many artists who didn't want to go. There was immense pressure to go. They went, they came back, changed people. It's my friends and family who lost friends and family. I would really love for all these idiots to just shut the fuck up. Now, to the rational left, what I'd like to say is that there's never going to be a better time to isolate and minimize the Zionist Antifa. Alright? We can win over the non-Zionist Antifa. We can build a stronger anti-racist movement where all minorities are welcome and defended. Alright? This is the time to expose that supporting Palestine and confronting Israel is not anti-Semitic. Claiming that it is anti-Semitic is abusing the term anti-Semitism. If this is the time to expose that if Israel somehow seems to be upholding Western values, then Western values must mean occupation, apartheid, racism, colonialism, and genocide. And this is the time especially to expose that the right is using Israel to paint itself as a friend of Jews, and therefore not racist. And two quick examples. One is, this is an older one, when Strache was still head of the FPO, and he got invited to Yad Vashem, the Holocaust Memorial Museum in Jerusalem, and he showed up with his little neo-Nazi cap looking like a fucking idiot. And he walking around the Holocaust memorial like that, as if we're supposed to forget that his party was founded by SS members, right? Or that they have ties to the same Burschenschaft in that city. Hurry up, we can still reach the 7 million, right? Like, that is real anti-Semitism. Alright, that's real anti-Semitism. As if we're supposed to forget the countless cases of members of this party being exposed as Nazi nostalgic or having swastikas on their bodies, right? And another example, a recent one, is Miki Leitner and the Null Tolerance idea. You know, she's governing with Mr. 7 Million himself, right? And she's saying, no, it's the immigrants, they're the real anti-Semites, and we should send them to concentration camps, and they need to be educated about anti-Semitism. So, no, I'm sorry, if you are governing with Mr. 7 Million, it's you that needs to go to concentration camps, it's you that needs to be educated about anti-Semitism, because you are governing with the real thing. Now, we know the right sort of invented this term, imported anti-Semitism, which is basically a way of demonizing Muslims and Arabs, deflecting from real anti-Semitism, absolving Europeans of their own history of anti-Semitism. It's sort of like saying, like, hey, no worries, now we're going after the real anti-Semites. It's like, no, that's not how this works. And this is a way of attacking pro-Palestine and anti-Zionist activities. And I'd like to, I don't think I need to remind anyone here that attacking Israeli activities is attacking imperialist activities, right? So there's a connection. And I think it's another way to divide communities, you know, from good migrant, bad Muslim, badder Muslims. I don't think they see any Muslims as good, but like if you are actively, you know, going out demonstrating against Israel, then you are badder and there will be consequences. Alright? And now it's gotten to the point where we have good Jew, bad Jew. Because if you're a Zionist Jew, you're tolerated. If you're an anti-Zionist Jew, get the hell out of here. And so I think that we on the left, right? And I'm not talking about the Zionist left, obviously. So we must support Muslims, immigrants, and refugees. We must support Palestinians and Arabs. And we must form a new anti-fascist movement that is truly anti-racist and includes all these groups. See, I think that if we can merge together a large block of pro-Palestinian and Muslim anti-fascist activists, We could even permeate into the larger movement, because we will outnumber the Zionists. And I think we can drive the movement to a better place, silencing the left-wing racism and pro-colonialism. And I think we have a historical opportunity that cannot be missed, because like I said before, I don't think it will be easier than it is now to do this. And I think we are positioned to do serious harm to these parties. In a way we haven't maybe been able to do in the past, by adding voices of Jews and Muslims who stand together against racism and fascism, by integrating communities who are targeted by the fascists into the movement. And I think we can build a vibrant and broad anti-racist movement which includes the minority communities. And I think this is what the fascists and the system fears the most, is our coming together. And I think we don't have the luxury of allowing a Zionist minority to limit the movement. Mm-hmm. And I think we must build a coherent anti-racist movement that stands up and defends all targeted people and minorities, and not just some of them. Thank you.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Ron, für deinen großartigen Input. Wir machen weiter mit dem zweiten Teil von Manfred Ecker. Es gibt, wie gesagt, hinten englische Übersetzung, da steht Wasser, falls jemand das Bedürfnis hat. Und im Anschluss werden wir die Gelegenheit haben, zur Diskussion zu Fragen stellen. Dankeschön.
Unsere Kampagne, wenn ihr euch erinnert, Nazis raus aus dem Parlament, ist bis heute eine unserer erfolgreichsten und ich glaube auch wichtigsten Kampagnen gewesen, die wir jemals gestartet haben. Die zieht sich bis heute durch, ja, sehr viel Aufsehen erregt. Ihr wisst, dass Journalisten unsere Plakate und Transparente bei Berichten über die ÖVP quasi als Waffe benutzen. Also sie müssen schreiben, was sie schreiben müssen. Sie können niemals die Wörter Faschisten, Nazis etc. gebrauchen in ihren Berichten über die FPÖ. Das gehört sich nicht in Österreich, das wirklich anzusprechen. Aber wenn Sie einen Wahrtun wollen, dann bilden Sie diese Plakate ab, um die Botschaft rüberzubringen. Also es ist sehr, sehr gelungen und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man offen ausspricht, Nazis raus aus dem Parlament. Die FPÖ ist als Partei zugelassen worden in Österreich 1955 und ich habe es einmal in einem Vortrag schon erzählen müssen, ihr erster Vorsitzender war ein gewisser Anton Reintaler, ein Brigadeführer der SS, ein Regierungsmitglied in der Nazi-Regierung, in der NSDAP-Regierung in Österreich, also das Seyß-Inquart-Regime damals, und einer der ausgewählten Kriegsverbrecher nach 1955, der für eins von 300 besonders schweren Kriegsverbrechen vorgeführt wurde, kam in die Untersuchungshaft bei den Amerikanern, hatte einen Prozess später in Wien und wurde von der Haft befreit, weil der arme Kerl ist ja schon bei den Amerikanern gesessen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dennoch, die FPÖ war unter Reintaler und später kam der Friedrich Peter, ein wahrscheinlich noch schlimmerer Kriegsverbrecher als Anton Reintaler, wurde der nächste Vorsitzende der FPÖ. Dieser hat es geschafft, dass er in eine Koalitionsregierung mit der SPÖ in den 70er Jahren gekommen ist. Also es ist schon eine sehr, sehr gravierende Geschichte, über die wir hier in Österreich berichten müssen. Aber die FPÖ war damals keine Massenpartei, hat keine Massen anziehen können. Die FPÖ war in meiner Jugend die Partei, bei der sie die verkleideten alten Nazis getroffen haben. Die sind alle in Trachtenhüten und Trachtenfang aufmarschiert, nicht in SS-Uniform, aber man hat immer sehr genau gewusst, was sie ausdrücken. FPÖ-Treffen waren ganz eindeutige Alt-Nazi-Treffen. Es war keine Neonazi-Partei damals, sondern eine Alt-Nazi-Partei. Und bis der Jörg Haider die Partei übernommen hat, 1983, ist sie auch immer unter 10% dahingedümpelt, meistens so zwischen 5-6%. Und dann nach dem EU-Beitritt, typischerweise oder sehr bezeichnenderweise nach dem EU-Beitritt, kam es zu einem Massen, kam es zu einem Massenzulauf zur FPÖ und plötzlich hat sie 1999 27, also 26,9% der Stimmen bei der Wahl gewonnen. Und es gab einen riesen Schock in ganz Europa, natürlich besonders in Österreich und Wien. Und es gab diese historische Großdemonstration mit 300.000 Menschen auf der Straße. Es gab die täglichen Straßenriots in Wien. Und die Regierung wurde von diesen Protesten dazu gezwungen, dass sie zur Angelobung unterirdisch geht. Wie ihr wisst, vom Parlament zur Hofburg mussten sie wegen dieser Proteste unterirdisch gehen. Damals hat man sich noch gedacht, okay, es gibt sowas wie ein Bewusstsein oder Awareness, würde man heute sagen, für die Bedrohung, die mit dieser Partei einhergeht. Inzwischen ist das alles ganz, ganz anders. Die FPÖ ist bei den Umfragen unbestritten erste Kraft mit 31-28%, je nach Umfragen. Die zweiten SPÖ und ÖVP dümpeln je nach Umfrage zwischen 21-24% dahin. Also der Abstand ist gewaltig und wenn da nicht irgendwas ganz, ganz Gravierendes sich ändert in der Politik der Konkurrenz der FPÖ, dann wird die FPÖ Wahlsieger werden. Und ich glaube, in zwei Wochen nach den EU-Wahlen wird es eine ziemliche Alarmstimmung herrschen in ganz Europa, wenn man sehen wird, dass die rechtsextremen bis faschistischen Parteien nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa am Sprung an die Macht sind. Jetzt ist der Titel der Veranstaltung ist Kickl Hitler 2.0. Leute würden sagen, dass dieser lächerliche Vergleich ist, der eine hat den Holocaust zu verantworten, der andere war noch nicht einmal richtig an der Macht. Aber ehrlich gesagt, wenn man wenn man das Erbe der Nazis antritt, dann muss man sich auch anhören lassen, dass man sein Erbe ist. Dann muss man sich den Vorwurf gefallen lassen, dass man als Nazi wahrgenommen wird. Nazis in der öffentlichen Wahrnehmung sind einerseits die uniformierten Nazis, die SS in den Konzentrationslagern etc. Und vor allen Dingen eine der wichtigsten Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben wird, dieser hemmungslose Antisemitismus, der dort zum Tragen gekommen ist. Aber was ich gleich mal vorwegschicken will, so wichtig Rassismus ist für die FPÖ und so wichtig der Antisemitismus war für die NSDAP. Es ist nicht ihr Hauptthema. Rassismus ist ein Thema, mit dem sie ihre Bewegung zusammenschmieden. Also was uns eint, ist unser Hass auf die Muslime. Was uns eint oder geeint hat, ist unser Hass auf die Juden etc. Das ist der Kitt, sagt man, der Zement, der die Bewegung zusammenhält. Aber weshalb man sich entscheidet, zur FPÖ zu gehen oder die FPÖ erstmals zu wählen, vielleicht einmal nur um den anderen den Stinkefinger zu zeigen und dann immer enger an sie zu geraten, das sind ganz, ganz andere Themen. Der Donny Gluckstein, der heute noch kommen wird zum Vortrag, hat eine Untersuchung gemacht in einem Buch über Nazis and the Working Class veröffentlicht wurde. Das Buch ist noch zu haben, wenn man auf Booklooker sucht. Der hat festgestellt, Aufstellung gemacht, welche Themen die NSDAP-Propaganda beherrscht hat. 31,5%, das war das wichtigste und häufigste Thema der NSDAP-Propaganda, 31,5% richtete sich gegen Marxismus bzw. gegen die SPD. 20% gegen die Novemberparteien. Mit Novemberparteien sind diejenigen gemeint, die den Friedensschluss bzw. die Kapitulation Deutschlands unterzeichnet haben. Für die Nazis der Ausgangspunkt ihrer großen Verschwörungstheorie, dass die Juden und Marxisten Deutschland verkauft haben. Deutschland hätte ja eigentlich den Ersten Weltkrieg gewonnen. So ist die Erzählung, die damals umgegangen ist. Und die Novemberparteien, die stehen für den Dolchstoß. Also man eine antijüdische Verschwörungstheorie, die Dolchstoßlegende wurde da integriert. und 12,1%, also 20% gegen die Novemberparteien, 12% gegen das System und nur 4,8% ihrer Propaganda widmeten sie dem Antisemitismus oder der Verbrennung von Hetzkampagnen gegen Juden. Und genau das, wenn man sich genauer anschaut, ich glaube, es gibt keine entsprechende Untersuchung, aber genau das ist das Rezept der FPÖ. Sie wettern in erster Linie gegen die Eliten, die korrupten Eliten, die verkauften Eliten oder sonst irgendwas. Und man nicht erwähnen, dass es genau diese Eliten sind, die sie dann unterbringen in den Institutionen, im Parteienspektrum, in allen Behörden etc., dass es die Eliten sind, zu denen sie selber gehören wollen. Aber trotzdem, das ist ihr Hauptthema. Dann gegen die, anstatt die Novemberparteien, gegen die Großparteien oder Systemparteien oder die Einheitspartei, wie es jetzt heißt. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass der Herbert Kickl ziemlich gewettert hat über dieses nette Sujet da vorne und dass das von Österreich und anderen Zeitungen dann auch berichtet wurde. Der Herr Kickl ist ganz böse, was wir da tun, und behauptet in seinen Postings, die Einheitspartei würde uns finanziell fördern, damit wir das dann tun und so einen riesen Kongress wie diesen zustande bringen. Wird tatsächlich von Medien repliziert, komplett unhinterfragt, keiner berichtet oder recherchiert. Aber es gibt die Einheitspartei, also Neos, Grüne, Schwarze, Rote und alle anderen, die noch auftauchen mögen, und sie sind die einzige Opposition. Dann gegen Häuble, damals, inzwischen gegen Ludwig, und dann Gemeindebauten, Missstände in Gemeindebauten gegen Wohnungsnot und schlechte Bezahlung. Und der Rassismus, also rassistische Propaganda, kommt dann immer erst als Erklärung, als Höhepunkt, wo alles zusammenfließt, also wo wirklich sich alles erklären lässt, kommt eben daher, dass diese Eliten am Ende ja nur eins wollen, nämlich die weiße Bevölkerung in Europa verdrängen. Jetzt ist immer leid, ich habe keine Unterlagen da, muss mir an den Computer. Genau, da geht es um die Rettung der weißen Rasse. Aber hat das sowas von, es heißt immer, er sei ein guter Redner, der Kickl. Ich bestreite, dass der Hitler ein guter Redner war. Es war ein katastrophaler Redner, wenn man sich die anhört. Wenn man sich jetzt Sprache anhört, nachdem er weg ist, kann man nur den Kopf schütteln. Damals waren die Leute fürchterlich beeindruckt, weil sie dachten, seine Redefähigkeit ist es, was die Leute zur FPÖ lockt. Überhaupt nicht. Und bei Kickl schon ganz und gar nicht. Wenn man sich einen Kickl anhört, dann hat man das Gefühl, der redet wirklich ungern. Jeder Scherz tut ihm weh an der Seele. Und wenn man sich wirklich wohlfühlt, dann sagt er Sachen wie: Parteien wie die Grünen sind die Archonten dieser aggressiven kulturellen Verdrängung, wobei die ÖVP indolent schweigt und längst zum Teil der linken Doxa degeneriert ist. Das ist nicht für sein Wahlpublikum gedachte Reden. Das ist nicht, wie sie die Massen anziehen und wie sie die Partei aufbauen. Sondern die Grundlage ihres Erfolgs ist tatsächlich die Korruption dieses Systems und die Tatsache, dass sie, wenn es um die Frage System geht, sie die einzige Partei sind, die sich darstellen kann als Systemgegner. Da fehlt ganz eklatant einfach, dass die Systemgegnerschaft natürlich und logischerweise aus der Arbeiterbewegung kommen muss. Es ist das System, das die Arbeiterbewegung unterjocht und unterdrückt und die Arbeiter bedrückt um ihren Anteil an der Produktion etc. Aber dass dieses Lager schweigt zu den großen Problemen, dass wir nicht Streiks haben für Klimaschutz etc., wovon wir die ganze Zeit reden, dass diese Kraft schläft, sagen wir mal, der schlafende Riese, wie wir es so gerne nennen, ist eine große Grundlage, eine wichtige Grundlage ihrer Möglichkeit, sich als einzige Opposition darzustellen. Also die logische Opposition schweigt. Und die anderen, die als Opposition wahrgenommen werden, wie die Grünen oder die Neos etc., oder nehmen wir als prominentesten Vertreter den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, er war immerhin der grüne Kandidat und ist gegen Norbert Hofer angetreten. Wenn die FPÖ kritisieren, dann dafür, dass die FPÖ die EU kritisiert. Oder dann dafür, dass die FPÖ ausschert aus der Solidarität mit der NATO und dem US-Imperialismus. Und da muss ich sagen, da geben sie ganz einfach allen Skeptikern, dass in diesem System etwas fürchterlich krank ist und sich gegen uns richtet, auch wenn wir es nicht wirklich benennen können, zumindest jetzt einmal so in dem vagen Sinn der betrogenen Massen, da geben sie diesen Leuten ganz einfach noch einmal einen Grund, die Grünen abzulehnen und zur FPÖ hin abzuwandern. Wie gesagt, im Rassismus kumuliert alles. Die wichtigste rassistische Verschwörungstheorie, die sie vor sich hertragen, mittlerweile schon beinahe 10 Jahre lang, ist die des Great Reset, des großen Austauschs, der beispielsweise der Ideengeber und der Antrieb war für die 2 schrecklichen Attentate in Norwegen und Neuseeland, also das von Anders Breivik und Brandon Tarrant, der eine hat 51, der andere 77 Menschen ermordet. Beide beziehen sich positiv auf die FPÖ und ihre Kampagnenarbeit gegen den großen Austausch aus Dankbarkeit für die gute Arbeit, die die Identitären in diesem Sinne machen. Bekam Martin Sellner Geld gespendet von Brandon Tarrant. Es ist kein reicher Mensch gewesen, dieser Attentäter. Also der hat sie ins Zeug gehaut, um Geld zu sammeln und spendet es den österreichischen Identitären, die dann wieder von Kickl komplett in die Partei integriert werden. Und so sehen wir im Vergleich zur NSDAP, welche Rolle Islamfeindlichkeit als Zement der Bewegung einnimmt. Aber nicht missverstehen, Islamfeindlichkeit ist nicht das erste Mobilisierungsinstrument, das sie haben, sondern es ist Kritik, Widerstand, Opposition zum System. Es ist dort, wo die Linke eine Lücke oder ein ganzes Vakuum hinterlässt, wo sie reinspringen können und Leute rekrutieren. Das ist unheimlich wichtig, dass wir uns vor die Augen halten. Gut. Die ersten Themen waren eben System, Systempolitiker, Systemmedien, Bevölkerungsaustausch etc. Gut, die Zeit rennt mir davon, deshalb kurz noch 2 Fragen. Was macht Nazis aus? Was unterscheidet Nazis oder faschistische Bewegungen von nur weit rechts stehenden Bewegungen? Weil ÖVP in Niederösterreich mit ihrem dort gelebten politischen Katholizismus, muss man sagen, ist eine rechtsextreme Partei innerhalb des Parteienspektrums in Österreich oder Europa, aber wir würden sie niemals eine faschistische Partei nennen, obwohl dort die Dollfuß-Verehrung noch sehr, sehr lebendig ist. Aber es gibt einen ganz, ganz systematischen Unterschied des Rassismus der ÖVP und des Rassismus der FPÖ, und das ist eben, dass die einen ihn verwenden, um Stimmen zu sammeln, oder fast nur dafür verwenden, um Stimmen zu sammeln, oder, wie so oft gesagt wird, Leute zu verwirren, abzulenken, zu spalten, aber, und bei der FPÖ hört es damit nicht auf, bei der FPÖ ist es tatsächlich das Instrument, um ihre Bewegung zu schmieden, um Leute zusammenzuschmieden und die dazu zu bringen, dass sie auf die Straße gehen und dort als gewaltbereite Soldaten, Fußsoldaten für die faschistische Partei arbeiten. Jetzt haben wir so etwas in Österreich nur erlebt während der Pandemie. Dort haben wir gesehen, wie diese Zusammenarbeit zwischen Straßenbewegung und Partei funktionieren kann. Und deshalb gibt es auch eine Verwirrung, eine große Verwirrung auf der Linken oder innerhalb der Linken, dass die FPÖ keine Nazi-Partei sein kann, denn sie hat ja keine SA auf den Straßen. Die klassische, die historische Betrachtungsweise, was die Nazis oder die Faschisten in Italien oder sonst was ausgemacht hat, war immer ihre Fußtruppen, die nicht Militär und nicht Polizei sind, die selbst mit ihrer Gewalt, mit ihrer Macht Schlachten gegen die Arbeiterbewegung entscheiden können. Einen Bürgerkrieg auslösen und in den Bürgerkrieg eingreifen können etc. Und das kann die FPÖ nicht und das weiß die FPÖ. Und wer sagt, dieses Kriterium wird nicht erfüllt, deshalb kann das keine Nazi-Partei sein, der macht einen ganz großen Fehler. Die FPÖ hat längst kapiert, seit Jahrzehnten schon verstanden, besser als ihre Mitstreiter in Europa, vielleicht nicht wie die Le Pen, die geht einen ähnlichen Weg, aber besser als die AfD, dass man sich einerseits verstecken muss, während man andererseits genau, ganz geradlinig seine, also verstecken muss, dass man sich tarnen muss und andererseits geradlinig seine Bewegung aufbauen. Wer ist der VKK, also der Volkskanzler Kickl? Wenn man sich in Erinnerung rufen, wie der dagestanden ist in der letzten Regierungsperiode, als Strache die Partei angeführt hat, da war er der zufriedene, der unzufriedene, der grantige Führer der FPÖ im Hintergrund. Grantig, weil Strache, Gudenus etc. offensichtlich sehr, sehr partylastig waren, Kokain dürfte, darf sich da jetzt ja nicht ins Strafbare begeben, Kokain dürfte konsumiert worden sein, Prostituierte aus Osteuropa dürften eingeführt worden sein und in der Partei herumgereicht worden. Lauter Dinge, die, über die der Kickl sich sehr, sehr aufgeregt hat. Er will eine disziplinierte Partei haben und er war komplett unzufrieden mit allen Zugeständnissen, die dem System gemacht wurden. Während der Pandemie wollte beispielsweise Hofer und Heimbuchner Zugeständnisse machen im Sinn von, ja, das Virus ist schon gefährlich, ja, Schutzmaßnahmen könnten wir schon brauchen. Es gab so kleine Zugeständnisse von FPÖ-Führern, von denen der Kickl gar nichts hören wollte. Aber wie willst du, da waren auch FPÖ-Ärzte in diesem Lager um Heimbuchner und Hofer drinnen, wie willst du denen entgegen bei den vielen wissenschaftlichen Daten, die herumspielen? Er hat es gemacht wie Hitler, er hat als seine Sturmtruppen die Identitären auf die Straße mobilisiert, mit den Identitären die gesamte rechtsextreme Szene in Österreich und hat mit denen als Rambock sozusagen den Hofer, den Heimbuchner und alle in der Partei zur Seite geräumt. In der Partei gab es ab einem gewissen Moment in der Pandemie nur mehr die Linie Kickl. Man könnte sich erinnern, Ivermectin, ein Entwurmungsmittel oder Antimilbenmittel als Virenmittel zu propagieren und das durchzuhalten, das muss man sich einmal vor Augen halten. Also so einen Schwachsinn durchzustehen bis heute, vom Pandemiejahr 2020 bis heute von Ivermectin als Heilmittel zu reden, das besser ist als die Impfung oder andere Schutzmaßnahmen, das ist etwas, wo man sagt, jede Vernunft aus dem Weg geschlagen, wir tun das, was unsere Bewegung radikalisiert. Nicht, was sie groß macht. Das ist nicht das Hauptthema, sondern das, was sie radikalisiert. Wie er mit den Identitären marschiert ist am Ring und wie sie alles andere zur Seite geschlagen haben, das ist beispielhaft dafür, wie faschistische Organisationen vorgehen. Okay, jetzt muss ich ein paar Punkte weglassen. Der wichtigste vielleicht noch, der Ron hat es scherzhaft eingebracht. 1945 haben wir gesehen, wozu Nazis, oder haben, ab 1945 konnte es niemand mehr leugnen. Wir wissen jetzt, wozu Nazis fähig sind. Wir wissen, was die Natur ihrer Bewegung ist und wo sie hinführt. Die SS in den Konzentrationslagern, das ist die wahre Natur des Faschismus. Wenn wir sehen wollen, wozu sie bereit sind, ihr eigenes Verständnis von Gesellschaft erlaubt ihnen, was sie dort getan haben. Sie glauben an eine Hierarchie von Völkern, da stehen ganz oben die Arier, die haben das Recht, über andere Völker zu herrschen, sie auszulöschen, was auch immer, das erlaubt ihnen diese Hierarchie. Und innerhalb der Germanen sind sie die Elite der Elite, der Eliten, die Tatelite, nämlich diejenigen, die tun, wozu andere nicht bereit sind, obwohl es nötig ist. Und da ist ungefähr... Man kann es sogar bedauern, aber man muss es tun, man muss die Juden auslöschen, man muss sie vernichten, denn sie sind der Grund für das Übel. Heute sagen die ja auch, wir wollen das Beste für die Welt geht den Bach runter und Verschwörung gegen uns, die dafür verantwortlich ist. So ungefähr sich selbst sagen sie, wir meinen es ja gut, man muss allerdings zu grausamen Taten bereit sein. Das ist ihr Selbstverständnis, das schmieden sie in den Burschenschaften. 1945 haben unsere damaligen Vorbilder, die Antifaschisten, versprochen und gesagt, nie wieder. Und ich finde, dass wir absolut dazu verpflichtet sind, dieses Versprechen einzuhalten. Es muss heißen, wirklich nie wieder für alle und für jeden.
Du hörtest eine Aufnahme vom antikapitalistischen Marxismus-Kongress 2024. Wann die nächsten Veranstaltungen und Aktionen anstehen, wofür Linkswende steht und wie man bei uns mitmachen kann, erfährst du auf linkswende.org oder du schreibst uns an linkswende@posteo.de. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle sie gerne weiter und abonniere den Marxismus-Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bis bald.